und mein Zug kommt gleich.
Tut mir leid, aber ich habe mich natürlich selbst ein bisschen in Petrolie gebracht, aber ich wollte gern noch vor Mitternacht zu Hause sein, weil ich dummerweise zwei Termine auf einen Tag gelegt habe. Ja, wir haben jetzt, wir sehen ja schon, wir sind schon fast am Ende. Wir haben schon bis Kapitel 4 und 5 jetzt alles in Vorbereitung durch und sind jetzt schon bei Kapitel 5, haben wir gerade besungen, die in diesem Lobpreis der Deborah: Alle, die ihn lieben, seien wie die Sonne aufgeht in ihrer Kraft. So steht es hier in Kapitel 5, in 31b. Und das Land hatte 40 Jahre Ruhe. Und dann kommt Kapitel 6. Und dort heißt es, die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und der Herr gab sie 7 Jahre in die Hand Midians. Und die Hand Midians wurde stark über Israel. Vor Midian richteten sich die Kinder Israel die Klüfte zu, die in den Bergen sind, die Höhlen und die Bergfesten. Und es geschah, wenn Israel gesät hatte, so zogen Midian und Amalek und die Söhne des Ostens herauf, sie zogen herauf gegen sie. Sie lagerten sich gegen sie, sie verdarben den Ertrag des Landes bis nach Gaza hin. Also den ganzen Küstenstreifen runter sind also diese Feinde gekommen, die Midianiter, die Amalekiter. Und dann haben sie alles, was die Israeliten dort gemacht haben, die haben einfach den gesamten Ertrag vernichtet. Aber ich denke mal, wir hatten das ja eben auf der Karte ja mal zu Anfang gesehen. Jetzt müsste ich natürlich wieder eine Karte mitten reinpacken. Aber wir können das ja auch machen. Hier, ja. Okay. Ja, da kann man das immer noch so ein bisschen sehen. So, und jetzt kommen sie, und die kommen wie die Heuschrecken, heißt es hier in Vers 5. Und sie kommen in das Land, um es zu verderben. Das Land Israel verarmte sehr wegen Midian. Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn. Also wir merken wieder, es ist wieder diese Wellenbewegung. Wir merken wieder, es ging gut, 40 Jahre gut, nach der Zeit von Deborah und Barak. Und jetzt geht es wieder bergab. Und dann sind sie wieder ganz unten in der Talsohle. Und dann schreien sie zum Herrn. Und hier, das ja, sieht man
rechts.
Okay, hier. Das von hier oben runter bis nach Gaza, hier runter. Alles wird, überall wo die Feinde kommen, vernichten sie den Ertrag. Und dann heißt es hier, sie verdarben den Ertrag des Landes bis nach Gaza hin. Sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig. Weder Kleinvieh noch Rind. Also jetzt lernt Gideon einmal Gottes Weise kennen. Und was wir merken ist, dass dieser Feind eine ganz besondere Strategie hat. Er nimmt dem Volk Gottes was weg? Lebensmittel. Das Wort Gottes. Eigentlich so in geistlicher Übertragung. Das, wovon ich mich als ein Mensch Gottes nähren darf. Und meine feste Speise als Christ soll eigentlich immer sein Christus. Das Wort Gottes. Und da sehen wir die Strategie dieses Feindes, dass er das wegnimmt. Und in dieser Zeit lebt Gideon. Bin ich eigentlich so ein bisschen früh hier? Oder? Hier ist es. Gideon und Amalek sorgen dafür, dass das Volk Gottes keine Lebensmittel hat. Und Weizen, ich habe das mal als Bild hingebracht, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Johannes 12, 24. So, das Wort Gottes, das wahrhaftige Brot, das aus dem Himmel herabkommt, das ist Christus. Überall dasselbe, das ist meine Nahrung eigentlich, von dem ich mich nähren soll. Und da sorgen diese Feinde dafür, dass ich das nicht mehr mache. Oder dass du das nicht mehr machst. Dass sie das nicht mehr machen. Und das ist eigentlich ein ganz geschickter Schachzug des Teufels. Und in dieser Zeit kommt dann, steht dann hier, ich habe das mal hier, da kommt der Prophet, Gott schickt Propheten zu seinem Volk. Propheten, die eigentlich ihnen die Situation erklären. Das finden wir dann hier in diesem, der wird auch nicht mit Namen erwähnt. Also, dass sie, dann schreien sie zum Herrn, da sendet der Herr einen Propheten. Und der spricht so, spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt. Euch herausgeführt aus dem Haus der Knechtschaft. Ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller eurer Bedrücker. Und da sagt er, Vers 10, ich bin Yahweh, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, doch keine Angst zu haben. nach dem Motto, ich habe schon eine Rettung geplant. Und dann, das ist die Botschaft, die Gott an das ganze Volk hat, und dann beschäftigt er sich jetzt mit dem ganz kleinen Mandat irgendwo von dem kleinen Stamm Manasse. Der kleine Stamm Manasse, oh, ist ja ein bisschen groß hier, wie man hier sieht. Ja. Der andere Teil ist hier, in Basan, hier kurz vor diesem großen Hermon hier, diesem Berg. Ich habe mal hier auf der Erde, auf der Seite gestanden, konnte den Hermon mal von der libanesischen Seite sehen. War gar nicht so mächtig. Aber es liegt daran, weil Israel unten viel tiefer liegt. Und da siehst du den Hermon in ganz anderer Majestät. Gott sorgt für den Retter und Gideon ist dieser Retter. Der kennt die Taten Gottes nur noch aus Erzählungen. Das ist ganz interessant. Die ganze Geschichte Gideons, den Punkt ganz interessant, weil es kann uns genauso gehen. Du kommst zum Glauben, du kommst unter Gottes Volk und manchmal, ich lese sehr gerne Erzählungen von bekannten Persönlichkeiten der Kirchengeschichte. Und uns geht es dann manchmal so wie dem Gideon. Und der Gideon, der macht etwas, der schlägt den Weizen aus in der Kälte, wenn wir denn noch was zu sagen. Und der Gideon, den bewegen Fragen. Und deshalb ist, dass der Gott diesen Gideon auswählt, ist nicht zufällig. Den bewegen folgende Fragen. Warum hat uns das getroffen? Warum, Gott, ist das bei uns jetzt so? Der schaut die Situation unter Gottes Volk, sieht, wie das aussieht und sagt, warum ist das so? Und wenn er die Schriften kennen würde jetzt, und die kennt er natürlich, die lernt er alles kennen, dann weiß er, 5. Mose 28, 3. Mose 26, dann wissen wir, oh, wir waren ungehorsam. Wir haben verkehrt gehandelt. Da hat er die nächste Frage, wo sind die Wunderwerke des Herrn? Gott, warum kannst du nicht so handeln jetzt, wie damals, bei Ägypten? Hast du aufgehört, Gott zu sein? Und da merken wir, der Mann, da geht Richtung Glaube, der möchte Gott noch was zutrauen, dass Gott noch Dinge verändern kann. Und das erlebt er. Das werden wir gleich sehen. Und dann erinnert er Gott auch an seine starke Hand. Hat Gott uns nicht aus Ägypten rausgeführt? Hat Gott sich irgendwo verändert? Der hat sich nicht verändert. Hat uns der Herr verlassen? Kann man zukommen. Wenn man die Situation unter Gottes Volk so sieht, wisst ihr, wir erleben das in Berlin immer mehr, ganz stark sehr viele Leute Islam, die sich immer breiter machen. Und das Wort des Evangeliums hörst du kaum noch. Ich habe das mal erwähnt irgendwo, dass du, als ich zum Glauben kam, 79, da hast du überall noch auf der Straße Heilsarmee-Leute gehört, die haben Jesus-Lieder gesungen. Hast du sogar noch in Berlin, in den gottlosen Berlin. Heute nicht mehr. Schon lange nicht mehr. So wenig sind wir geworden, so wenig. Ja? Und dann, dass man sich fragt, hast du uns verlassen, Herr? Und dass du auch selbst unter Gottes Volk, unter Gottes Kindern, so wenig geistliche Kraft und Energie da hast, dass man sagt, Herr, was ist los? Der Herr hat sich nie verändert. Das lernt Gideon. Aber der hat Fragen. Und die sind aufrichtig. Und dann der Engel, der mit ihm redet, der Engel Jahwes ist zugleich Jahwe selbst, Gott selbst. Das merken wir oft in der Bibel. Und das kommen wir nachher noch zu. Er ist nämlich, was er macht, ist ganz interessant. Er schlägt gerade Weizen aus in der Kälte. Ich habe hier mal so ein Bild gemacht, das habe ich mal in Byblos, im Libanon. Das ist wirklich so eine Art Kälte. Da ist so ein Kälte, da hast du den, normalerweise werden Weinpressen da zerstampft mit den Füßen. Und dann läuft dann der Wein da so raus. Aber dort hat er Weizen zerschlagen. Wein ist eigentlich ein Bild der Freude. Eigentlich, wenn Gott segnet sein Volk, möchte eigentlich Gott, dass Freude daraus hervorkommt. Aber das geht gar nicht. Und dann, weil er aber Sorge hat um das Volk Gottes, sucht er den Weizen zu verstecken vor den Feinden. Und da hat Gott sich gesagt, guck mal, den Mann brauche ich. Das ist ein Mann, der noch nach Gottes Volk ruft, der nach Fragen hat. Und dann erlernt Gideon, bevor wir dahin kommen, noch ganz, da muss Gideon etwas lernen, eine Lektion. Also einmal lernt er, wie Gott ist, und er baut Gott ein Altar und nennt ihn Yahweh Shalom. Der Herr ist Friede. Du musst Frieden haben in den Dingen Gottes, im Herzen, in den ganzen Dingen, was ihn bewegt. Das ist eine ganz beeindruckende Geschichte, soll uns jetzt nicht weiter mehr behandeln, wenn er dort mit diesem Engel dann zusammen ist. Und dann bekommt er den Auftrag immer. Mal gucken, ob ich das finde. Dass er zu seinem Vater geht. Da sprach der Herr, nimm den Stier deines Vaters, und zwar den zweiten, siebenjährigen Stier, reiße den Altar des Baal nieder, Kapitel 6, Vers 25, der deinem Vater gehört und die Asherah, die daneben ist. Also in deinem eigenen Familienumfeld, da muss erstmal Ordnung geschafft werden. Nun kann das, der Gideon muss das hier machen in einer ganz schwierigen Situation. Wir können nicht nach Hause gehen, können sagen, Fernseher raus, Papa und Mama und irgendwelche Dinge. Das können wir natürlich nicht, klar. Aber wir können Dinge bei uns im Leben erstmal in Ordnung bringen. Wenn wir merken, das sind Dinge verkehrt, die müssen wir bei uns selbst in unserem Umfeld in Ordnung bringen. Und dann ist etwas ganz Wunderbares, der Gideon, der ist ein Mann wie du und ich, er fürchtet das zu machen, hat Angst, das am Tag zu machen. Er macht das bei Nacht. Aber er macht es. Er haut diese Götzenfiguren im Haus, in dem Garten seines Vaters um. Und Gott belohnt das. Der bekommt einen Namen, Jerub-Baal, daraufhin, der Baal, der mit ihm rechnet, weil der Vater Joas, da kommen dann die Leute und sind total sauer, weil diese Baals-Figuren und diese Asherah kaputt ist. Und dann sagt er, hör mal, wenn das wirklich Gott ist, dann kann der doch für sich selbst rechnen. Das ist eigentlich eine gewisse, da merkt ihr die Hohlheit der ganzen Verehrung dieser Gottheiten, dass er eigentlich merken muss, Mensch, Da habe ich mein ganzes Leben, meinen Garten zur Verfügung gestellt. Und Gideon muss lernen, bring erst die Dinge raus in dem Leben bei dir, in eurer Umgebung, bevor du für mich wertvoll bist. Und dann bekommt er den Auftrag, geh hin, rette Israel in dieser deiner Kraft. Und in dieser deiner Kraft heißt, Gottes Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Und das ist eigentlich diese Lektion, die wir lernen, aus der Geschichte Gideons. Jetzt ist das Heer sehr groß. Das Heer der Feinde ist so riesig, das sind 135.000 Mann. Das kann man nachlesen aus Kapitel 8, Vers 10, wenn man die Information da wahrnimmt, wie groß das Heer der Feinde ist. Das Heer der Israeliten dort in dieser Zeit, Kapitel 7, 3, ist 32.000 Mann. Das heißt, es ist eine Überfracht von 1 zu 4, wenn ich das so richtig gelernt habe, so ungefähr so. Das heißt, auf einen Soldaten der Israeliten kommen 4 Feinde. Und dann sagt Gott, pass mal auf, das ist mir noch viel zu viel. Ihr seid noch viel zu viele. Mit meinen Worten, damit ihr nicht näher sagen könnt, meine Hand hat das geschafft. Ihr sollt mal lernen, wie das in meinen Sachen geht. Und das finde ich total beeindruckend in der Geschichte von Gideon. Ich hatte aber irgendwie eine Datei überschlagen. Egal. Dann bekommt er den Auftrag, hör mal, jetzt gehst du mal runter, da ist so ein Wasserlauf. Und von, erstmal, wer also jetzt Kind Kraft hat und Angst hat, der möge nach Hause gehen. Und da bleiben von den 32.000 10.000 übrig. Da sagt er, diese 10.000 sind mir immer noch zu viel. Ich möchte euch bitten, dass ihr jetzt mal unten an dem Wasserlauf vorbeigeht. Und wollen wir mal schauen, die letzten Rest noch aussieben, die wir wirklich gebrauchen können. Und derjenige, der einfach nur beim Vorbeigehen Wasser nimmt in die Hand und daraus leckt, die nimmst du beiseite. Und die anderen, die sich niederlassen, um da wirklich zu trinken, die nimmst du auch beiseite. Und dann werden 9.700, die lassen sich bei dem Wasser nieder und trinken richtig daraus, wie so ein Hund leckt aus dem Wasser. Ich glaube, so ähnlich heißt es da. Und die anderen 300, die nur so kurz, oder umgekehrt, die nur so kurz das Wasser beim Vorbeigehen rausschöpfen und dann was trinken, weil die Sache des Herrn eilt, das sind dann nur 300 Leute. Und dann sagt Gott, mit diesen 300, das sollst du mein Volk retten. Was er vorher noch macht, diese Sache mit dem Vlies, dass er Gott zweimal fragt sogar, Gott, kann das überhaupt gut gehen? Dass er Gott ihm Antwort geben sagt, wenn auf dem Vlies Wasser ist und auf dem Boden draußen rum Trockenheit, dann, wenn das so ist, wenn das so eintrifft in der Nacht, am Morgen früh, dann will ich es machen. Oder umgekehrt, das Vlies ist nass und draußen rum ist trocken, oder umgekehrt, das Vlies trocken und draußen rum nass. Wenn das passiert, Gott, dann willst du durch mich Israel Rettung schenken. Und Gott hört beide Male auf diese Gebet und da hat er immer noch Angst. Und dann geht er mit seinem Knecht Pua in das nachts runter in die Aufstellung der Midianiter und Amalekiter. Und dann hört er gerade, wie sich zwei Soldaten unterhalten. Und dann sagt der Soldat, ich habe was geträumt. Da war so ein Gerstenbrot. Und das ist runtergerollt vom Berg runter in das Zeltlager Midians. Und dann sagt der andere, gibt ihm sogar die Antwort des Traums und sagt, das ist offensichtlich Gideon. Dass der Herr Israel Sieg geschenkt hat durch Gideon. Und da ist der Gideon dabei und da betet er an. Denkt, Gott, ist das Sache wahr. Noch ist gar nichts gelaufen mit 300 Soldaten gegen 135.000 Mann. Geht er dann los, da sind sie alle in so einem Talkessel und dann nimmt er die 300 Mann, stellt sie oben auf den Berg und da gibt er jedem einen Krug in die Hand und darunter unter dem Krug ist so eine Fackel und eine Posaune in die andere Hand. Und dann sagt er auf mein Kommando, da sollt ihr alle dann die Posaune ertönen lassen, dann den Krug zerschlagen und dann kommt das Feuer hell lodernd raus. Und dann sollt ihr alle rufen für Jahwe, für den Herrn und für Gideon. Und dann machen sie das. Es kommt ein riesen Trompetengetöse. Es ist Nacht, man kann sich das so vorstellen. Und die Leute schlafen alle schön friedlich, die Soldaten denken, morgen früh ist der große Kampf gegen die Israeliten. Und dann kommt nachts eine ganz unerwartete Situation. Fanfaren, Stöße, die denken, die Feinde kommen. Dann sehen sie überall Feuer draußen rum in der Nacht um das ganze Talkessel her und denken, wir sind eingeschlossen, wir sind verloren. Einer richtet das Schwert gegen den anderen. Es gibt eine riesen Niederlage. Und dann heißt es dort, ja, so kann Gott mit 300 Mann retten gegen eine riesige Übermacht. Natürlich könnte man sagen, war eine große Kriegslist. Aber letztlich war es Glaube, den Gott belohnt. Und da sind ein paar Ephraimiter, das möchte ich einfach mal lesen, weil die waren nicht dabei. Kapitel 8, 1, das wird uns nachher noch so ein bisschen beschäftigen, bevor wir zu Gideons Ende kommen. Und die Ephraimiter, die sagen, was ist das für eine Sache, die du uns getan hast? Hör mal, du hast jetzt Krieg geführt und wir waren gar nicht dabei. Und die waren nämlich mittlerweile losgezogen, hatten diese Fürsten von diesen Midianitern, hatten sie geschlagen und hatten die beseitigt und umgebracht. In den Versen davor, 24 bis 25, Kapitel 7. Und das ist ganz interessant, was diese Leute dann so sagen. Sie sagen, du bist, als du losgezogen bist zu kämpfen, und da waren sie ganz sauer auf ihn. Du bist einfach ohne uns, du hast nicht auf uns gewartet und so weiter. Und jetzt haben wir das Elend, wir haben nicht die Ehre, wie du die hast. Oh, sagt er, hör mal, ihr habt doch eigentlich viel mehr erreicht. Wir haben nur das gemeine Volk geschlagen, aber ihr habt die Fürsten geschlagen. Und da sagt er, ist die Nachlese Ephraims nicht besser als die Weinlese Abiesers? Aber was diese Ephraimiter hier so diesen Vorwurf bringen, das ist sozusagen diese Spaltung, die sich in dem Volk Gottes zeigt, hier schon in Richter 8. Die wird sich weiter zeigen in Kapitel 12, glaube ich, bei Jephtha. Und die wird sich später zeigen in der Zeit von Saul mit David und bei Salomo und dann wird sie bei Rehabeam richtig ausbrechen, dass das Volk Gottes sich trennt. Aber diese Wurzeln, die sind hier schon. Gideons Ende, das ist das eigentlich das Traurige an dieser Begebenheit, dass Gideon ein ganz wirklich enorm großer Glaubensheld war. Eine ganz lange Geschichte. Und dann wird er gefragt, aber wollen wir nicht hier ein kleines Denkmal bauen, Gideon? So machen wir es gerne. Irgendwie große Glaubenshelden, große Denkmäler bauen. Da sagt Gideon, nein, Moment, dem Herrn allein gebührt die Ehre. Aber dann fragt er nach ein paar schönen Sachen und dann lässt er also kommen. Dann baut er ein Ephod, so ein Priesterkleid, stellt es auf in seiner Stadt, in Ophra. Und ganz Israel kommt dann dahin nach Ophra. Und das wird Gideon und seinem Haus zum Fallstrick. Also mit anderen Worten, das, was Gideon von Gott im Auftrag abgerissen hat in seinem Leben, das baut er am Ende seines Lebens auf. Das heißt, ich habe mal sehr gut angefangen, aber schlecht vollendet. Und das ist eine Warnung für mich, einfach für jeden Christen. Der Herr kann enorm Leute gebrauchen, aber irgendwo kann es mal Situationen geben, dass ich genau das Gegenteil von dem mache, was ich behaupte, wie ich angefangen habe. Und das ist sehr, sehr ernst. Das führt dann dazu, dass das Volk abgewendet wird von der Hingabe gegen Gott. Da habe ich mal so drei Bibelstellen zugebraucht hier aus dem Neuen Testament. Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich? Da kommt irgendwo so ein Stolz daher, dass man etwas ist unter Gottes Volk, wo man doch nichts ist. Gott benutzt den Gideon zur Rettung seines Volkes und dann vergisst man, wo man herkommt. Vergisst die Gnade, in die Gott eingebracht hat. Und wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, stelle ich mich selbst als Übertreter dar. Oder wie Paulus das sagt, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Erst habe ich doch gemerkt, habe das abreißen müssen, diese ganzen Götterbilder, und dann baue ich sie wieder auf selbst. Zwar andere, aber letztlich dieselbe Sache, die dem Volk Gottes zum Verhängnis wird. Und das ist die Lektion, die wir auch aus Gideon lernen wollen. Bei dem ganzen Schönen, was Gideon erlebt, dass er nämlich erlebt, die Macht, die Gott hat, die er vorher nur aus Büchern, sag ich mal, kannte, aus Schriftrollen, wie mächtig Gott ist, dass er einfach durch wenige retten kann, dass er Unmögliches möglich macht. Das kann der Glaube. Und Gideon glaubte Gott. Dann kommt Kapitel 8, 33, die internen Kämpfen mit Abimelech. Gideon hat 70 Söhne, die werden umgebracht, außer einem. Und zweien eigentlich. Der eine Sohn, der die anderen alle umbringt. Und sich dann, außer diesem Jotham, der mit Abimelech mit Hilfe der Bürger Sichems dann bekämpft. Dann gibt es interne Streitigkeiten, da möchte ich nicht viel mehr zu sagen. Das Gleichnis von den Bäumen in Kapitel 9, 7 bis 21, Zerstörung Sichems und Ende Abimelechs und Tola und Jair, die wir schon zu Anfang gesehen haben, die Israel richten, die in ein paar Versen erwähnt werden. Dann geht der Niedergang des Volkes weiter. Sie dienen den Baalen, den Astaroth, den Göttern Syrien, Sidons, Moabs und Ammons. Das kann man lesen, Kapitel 10, 6 bis 9. Da werden auch die ganzen Götter und die Gottheiten da erwähnt. Sie taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn, dienten den Baalen, den Astaroth, den Göttern Syriens, den Göttern Sidons, den Göttern Moabs, den Göttern der Kinder Ammon, den Göttern der Philister. Sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Und ein brannte der Zorn des Herrn gegen Israel, er verkaufte sie in die Hand der Philister und die Hand der Kinder Ammon bedrückte sie und plagte die Kinder Israel in jenem Jahr. 18 Jahre bedrückten sie alle Kinder Israel, die jenseits des Jordan waren, das heißt also hier auf der anderen Seite. Und die Kinder Ammon zogen über den Jordan, um auch gegen Juda, gegen Benjamin, gegen das Haus Ephraim zu kämpfen und Israel wurde sehr bedrängt. Und wieder dieselbe Situation. Gott hatte Ruhe geschafft, eine Zeit lang, nachdem diese inneren Kämpfe jetzt vorbei sind und Ruhe da war, dann bekämpft wieder eine fremde Macht das Volk Gottes. Und dann schreien sie wieder zum Herrn und sprachen, wir haben gegen dich gesündigt. Wir haben unseren Gott verlassen, haben diesen Baalen gedient. Und der Herr spricht zu den Kindern Israel, habe ich euch nicht aus Ägypten von den Amoritern, den Kindern Ammon und so weiter gerettet? Und dann hat er ihnen gesagt, dann schreit doch mal zu diesen Göttern, helfen die euch? Natürlich helfen sie nicht. Und dann schickt er, wie ich zu Anfang schon mal erwähnt hatte, einen Retter. Und dieser Retter ist auch ungewöhnlich, weil sie waren abgefallen, sie hatten geistlich Hurerei getrieben. Also eine Gottheit geehrt, die keine Gottheit ist. Und dann holt er den Sohn einer Hure hervor. Und das ist sozusagen, ich habe das mal so nebenbei geschrieben, das ist Gottes Antwort auf Vers 6. Weil sie die haben allen Gottheiten, wo man sagen kann, hinterhergehangen. Und dieser Jephthah ist eigentlich ein verhasster Mann, der vertrieben war von seinen eigenen Brüdern. Und der wird jetzt anerkannt als Führer. Und dann kommen ganz interessant, die Ammoniter und machen Vorwürfe gegen Jephthah und gegen den Führer dieses Volkes. Jetzt bist du gegen mich gekommen, du willst gegen mein Land bekriegen. Und der König der Kinder Ammon spricht zu den Bruten Jephthas, weil Israel mein Land genommen hat, als es aus Ägypten heraufzog, von Arnon bis zu dem Jabbok und bis an den Jordan. Und nun gibt die Länder in Frieden zurück. Das ist ganz interessant, das ist jetzt schon mehrere hundert Jahre her, als Israel damals nach Kanaan einzog, da mussten sie durch das Land. Die wollten nicht. Sihon und Og wollten Israel nicht durchlassen. Sie wurden offen. Sie haben eigentlich, wollte Gott da nicht vorbei. Diese recht westliche Seite war eigentlich nicht bedacht. Und diesen Bereich wurden bekriegt und haben diesen Landstrich dann bekommen. Und jetzt kommen diese Ammoniter und sagen, Hammer, die wollen wir gerne wieder haben. Die Feinde werden nie aufgeben. Und dann kommt Jephtha und gibt eine Antwort, die ist sehr schön. Und er beruft sich auf die gesamte Geschichte, die wir im vierten Buch Mose, glaube ich, um die 30, 31, 32 dann haben. Und dann beruft er sich auf die Situation, was damals bei Mose, was da alles vorgefallen ist. Und erklärt ihm, ich sag mal, Gottes Wort. Wichtig ist die Kenntnis von Gottes Wort, die Kenntnis der Geschichte des Volkes Gottes. Und die große Rettung, die Gott getan hat. Wie Gott geholfen hat mit Og und dem Balak und der Geschichte mit dem Biliam, wenn wir uns dunkel erinnern, wie dieser Mann, dieser alte Feind des Volkes Gottes aufgetreten war, um das Volk Gottes zu verfluchen. Und der Jephtha erinnert ihn daran, an diese alte Geschichte. Und dann hören sie nicht. Und dann muss Jephtha gegen ihn kämpfen. Und dann schwört er und sagt, Herr, wenn du Sieg gibst, dann soll das Erste, was aus meinem Haus rauskommt, das soll dir gehören. Und darüber hat man sich immer Gedanken gemacht. Es gibt viele Ausleger, die haben verschiedene Ideen gehabt, was der Jephtha wohl damit gemeint hat. Aber ich denke wirklich, das, was er wirklich damit gemeint hat, ist, dass er seine Tochter, die aus dem Haus kommt, opfert. Ein ganz unsinniger Schwur. Und wir stellen fest, bei allen Richtern, die jetzt nach Otniel gekommen sind, die haben irgendwo allen Makel. Richtige Macken, also denk mal an Gideon, wo der Herr zurückgeht und wieder Dinge aufbaut, die er selber abgerissen hat. Wir denken jetzt an den Barak, der gesagt hat, immer ohne Deborah, ohne dich gehe ich nicht. Und jetzt kommt hier so ein Mann wie Jephtha, Sohn einer Hure, den Gott gebraucht zur Rettung seines Volkes. Und dann sagt er, aber Gott, hör mal, wenn du mir Rettung schenkst, ich gebe dir das Erste, was aus meinem Haus kommt, opfere ich dir. Und da kommt seine Tochter aus dem Haus. Vielleicht hat er gedacht, da kommt so ein Schaf raus, möchte ich ein kleines Opfer geben für Gott. Aber da kommt es nicht. Da kommt ein Mensch raus. Ist Gott eigentlich zuwider? Ich weiß nicht, wie man das sonst auslegen soll. Das ist ein ganz schwieriger Abschnitt, das weiß ich auch. Eine schlimme Geschichte irgendwo. Und damit geht das dann weiter, die Geschichte. Die Männer von Ephraim, das hatte ich hier nochmal ganz kurz erwähnt, die werden hier in Kapitel 12 nochmal erwähnt. Ephraim vermischt sich mit den Völkern, sagt Hosea, Ephraim ist wie ein Kuchen geworden, der nicht umgewendet ist. Fremde haben seine Kraft verzehrt und er weiß es nicht. Auch ist sein graues Haar auf seinen Kopf gesprengt, er weiß es nicht. Und dann kommt hier noch, aber das möchte ich nicht mehr weiter betonen, wo mit Ephraim dann so eine Zeit dann Kampf und Auseinandersetzung ist und wo das Schibboleth-Problem dann auftaucht, wo man also eine richtige Sprache sprechen muss, damit, ob man erkannt wird, ob man zum Volk Ephraim gehört oder nicht. Und dann kommt man zu Kapitel 13, Vers 16. Ich möchte ganz kurz nur noch ganz auf diese Dinge hinweisen. Und dann in Kapitel 13 haben wir Simson bis Kapitel 16. Und die Simsons Geschichte ist, denke ich mal, den meisten bekannt. Was auffallend ist, dass er ein Nasier ist, dass von Kindheit an er groß erzogen wird nach einem ganz bestimmten Vorschrift in 4. Mose 6 und dass die Eltern sich danach richten müssen, dass in dieser Zeit Philister herrschen, nämlich 40 Jahre, eine enorm lange Zeit und dass das ganze Volk eigentlich so an dem ganz untersten Level ist. Das wird dadurch deutlich, das werden wir noch sehen, dass Juda das akzeptiert, die Herrschaft, und sagt, weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Man ist nicht mehr, man schreit schon nicht mehr, man hat es akzeptiert, was in Gottes Volk sich eigentlich abspielt. Die gesamte Zank unter dem Volk Gottes, das Hin und Her, die Nöte, die da sind, die Sünden, das Versagen, man hat das alles akzeptiert. Man ist sogar bereit, später den Simson herauszugeben. Was ist der Philister? Das habe ich mal ganz kurz zu Anfang gebracht. Kennzeichen, jemand hat das mal sehr schön, Jennings heißt er, wo fleischliche Prinzipien mit den Dingen Gottes vermischt werden, Prinzipien, die das Fleisch verstehen und billigen kann. Das heißt, alles, was ich gut finde. Wenn ich Dinge gut finde in geistlichen Dingen, wenn man tolle Musik macht in der Gemeinde, wenn man denkt jetzt, da kann man richtig so mit Rhythmus, da kann man mitgehen. Wenn ich das gut finde, weil es mir gefällt, das ist der Philister, wo also geistliche und weltliche Dinge vermischt werden. Wo gelehrt wird, es gibt keinen anderen Weg in das Land der Verheißung als durch den Jordan und durch das Rote Meer. Weil der Philister, der wohnt an dem Landstrich hier. Hier vorne kann man das ja sehen, da wohnen die Philister hier, das sind die Philisterstädte. Aber hier vielleicht noch ein bisschen besser. Dort hier hat man Askalon, das sind all diese Philisterstädte. In diesem Bereich, ach hier sieht man ja auch, hier steht ja auch ganz schön. Und die Israeliten mussten also das gesamte Weg umziehen, um dann da hier reinzukommen. Wo also das gelehrt wird, du kannst also einen anderen Weg finden. Wo die alleinige Verfügung über die erquickende Quelle des Wortes Gottes behauptet wird, die dann streng verschlossen bleibt. So handelten die Vorfahren mit Abraham übrigens, die das nicht wollten. Das ist der Philister. Wo die alleinige Verfügung eben in Frage gestellt wird. Wo die Vergebung der Sünden im Ungewissen bleibt. Eine kalte Furcht und Angst, dass nicht alles in Ordnung gekommen sei, weil die Kenntnis von dem Opfer fehlt, das die Sünde wegnimmt. Die haben nie Ägypten erlebt. Die haben nie das Lamm erlebt. Das ist der Philister. Wo du Grundsätze bekommst, die die Glaubensenergie binden. Dort ist der Philister. Wir denken an Simson, dessen Glaubensenergie gebunden wird durch Stricke. Stricke der Philister. Und, was ganz wichtig ist, die Philisterfrauen, die waren keine Krieger, aber sie umgarnen den Gott Geweihten. Das sind die Philister. Und das sind ganz gefährliche Leute. Die sind so gefährlich, dass man sich damit ist selbstverständlich, dass man alles das akzeptiert hat, was da abläuft. Manoah wird vorgestellt, seine Frau werden vorgestellt. Die Frau wird nicht erwähnt, Manoah wird erwähnt, aber offensichtlich hat die Frau einen stärkeren geistlichen Horizont als ihr Mann. Der braucht noch ein bisschen Unterweisung erst, damit er das glaubt, dass die Frau mit einem Engel des Herrn gesprochen hat. Ganz interessant. Und ich weiß auch genau, was für Prinzipien ein Nasir braucht und wie dieser Junge erzogen wird. Kein Wein, kein starkes Getränk trinken und so weiter. Ein langes Haar und so weiter. Wir kennen das, wenn wir das mal lesen hier vielleicht. Hüte dich, trink weder Wein noch starkes Getränk, iss nichts Unreines. Du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären. Kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen, Vers 5, Kapitel 13. Ein Nasir Gottes soll der Junge sein, vom Mutterleib an. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Gott wusste natürlich vieles über diesen Mann. Und dann wird sie schwanger und macht das genauso, wie der Engel sagt. Und was sehr schön ist, von dem Engel nur noch zu berichten ist, es gibt so manchmal so eine kleinen Blitzlichter so in diesen Abschnitten der Richter. Einmal, wo Gideon kommt, den Altar baut und nennt ihn Yahweh Shalom. Der Herr ist Friede. Und dann hier, das fragst du nach meinem Namen. Er möchte gerne den Namen des Engels hören. Wie ist du dein Name? Wie heißt du denn? Das fragst du nach meinem Namen. Er ist ja wunderbar. Das ist übrigens ein Name, den der Sohn Gottes, der Messias Israels bekommt. Jesaja 9, Vers 6, glaube ich. Wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Was fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Dann kommt dieses Opfer, dann ist er weg. Total beeindruckt, auch selbst Manoah. Und dann kommt der Simson. Und dann steht da dieser eine Satz, und der Geist Gottes fing an, ihn zu treiben. Der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben in Machane Dan zwischen Soha und Eshtaol. Und dann kommt der nächste Satz gleich danach. Im Hebräischen gab es ja eigentlich keine Kapiteleinteilung. Das heißt, man kann also mal nahtlos durchlesen. Der Geist Gottes fängt an, ihn zu treiben und Simson ging hinab. Und das ist wirklich wichtig, dass man das versteht, wenn ein Weg hinabgeht. Ich gehe hinab nach Jericho, da ging ich auch hinab, in die Stadt des Fluches. Das war unser Weg alle, von Jerusalem weg, von dem Ort des Segens weg. Und so geht hier ein Mann hinab nach Timna. Und das ist Simson. Und Frauen waren ein ganz großes Problem. Und diese Frau ist eine Philistertochter. Übrigens ganz interessant, bei Elia, selbst bei einem Mann wie Elia, waren Frauen ein Problem. Der hat vor 400 Baal als Priester und die 450 Propheten der Aschera, hat er kein Problem gehabt. Und dann kommt da so eine Frau und lässt ihn eine Botschaft ausrichten. Da knickt der Mann ein. So sind wir Männer manchmal so. Wir können stark sein irgendwo, ja? Aber da kommt da so eine Frau und dann werden wir ganz schwach. Selbst ein Mann wie Simson. Petrus. Richtig, ja. Bist du nicht auch einer von denen? Kennen die Menschen gar nicht. So sind wir. Und das ist eigentlich, was uns Gottes Wort so lehrt. Dass ein Mann mit dem Besten, und ich denke, gegenüber den anderen, war dieser Mann wirklich so einer, der in einer, darf ich das mal sagen, so eine geheiligte Atmosphäre groß wird, ja? Der ein Nahseher Gottes. Ich gebe nur einen, der so groß geworden ist, Johannes der Täufer. Ich wüsste keinen zweiten, und vielleicht Samuel, aber bin mir nicht sicher. Aber eins ist klar, im geistlichen Sinne wissen wir, dass der Nahseher ein Bild ist auf Christus, unseren Erlöser. Aber der Mann, der ist hier wirklich tatsächlich eine Nahseher-Eigenschaft trägt, das ist dieser Simson. Und der Beweis seiner Kraft ist die Seite der langen Haare. Damit soll er ausdrücken, Abhängigkeit von Gott. Und das ist das innere Geheimnis seiner Kraft. Das weiß er. Das ist ein Punkt, wo wir auch merken, das Geheimnis unserer Kraft ist nicht unsere Stärke, unsere Redegewandtheit oder dass wir so intellektuell begabt sind. Das ist alles nicht Beweis unserer Kraft. Die Kraft ist in der Stille, ist im verborgenen Wandel mit Gott. Darin ist Kraft zu finden. Dass man Zeit findet in der Stille mit Gott, wo kein Mensch sieht, wie ich mit meinem Gott alleine bin, was mir der Herr Jesus bedeutet. Der Simson ist in diesem Punkt ein ganz fleischlicher Mann. Da wird er gelockt und dann sieht er die Frau und die ist gut und die will er haben. Und dann muss er so ein paar Philister dafür erlegen, damit er die kriegt. Und das macht er auch. Und dann macht er noch ein paar Dinge. Er ist ein Nahseher, vielleicht, das habe ich jetzt hier mal so zusammengestellt, das haben wir jetzt schon. Der Geist Gottes, der treibt ihn, der ist allein im Dienst. Ist auch vielleicht ein ganz wichtiges Kennzeichen. So sehr wir den Simson ja irgendwo so ein bisschen auch ein paar Sachen kritisch beurteilen müssen. Es war kein anderer da. Es war keiner da. Der Mann ist ganz alleine. Und dann, das eigentlich das Schönste in seiner positiven Seite ist, im Tod ist er der größte Sieger. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Lässt sich mit einer Philisterin ein, das ist das Negative. Und dann gibt er ein Rätsel auf, Kapitel 14, das man eigentlich überhaupt nicht lösen kann. Ja, Fresser ist Fraß, im Starken ist Süßigkeit. Weil er diesen Löwen dann zerreißt, bin ich's. So eine Kraft hat dieser Mann. Er ist ganz schnell entmutigt, habe ich mal hier so gefunden, Kapitel 15, Vers 18. Er war sehr durstig und er rief zu dem Herrn und sprach, du hast doch durch die Hand deines Rettungs, die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben und nun soll ich vor Durst sterben. Da hat er mal Durst, der Mann, der arme Mann. Geht ihm so wie Elia. Ach ja, jetzt hänge ich hier am Ginsterstrauch und jetzt ist alles aus. Mit den besten geistlichen Qualitäten kommst du nicht weiter, wenn du nicht die Stille und die Abhängigkeit von dem Herrn geübt hast. Er hat geteilte Beweggründe. Das finden wir mit dieser Philisterfrau und mit dieser Gaza-Frau, wo eine Hure ist. Und dann die Geschichte mit der Delila. Er geht zu dieser Hure, Kapitel 16, 1. Er geht zu Delila. Das ist sein Ende. Diese Frauen sind wirklich ein Genickbruch für Simson. Das Ende, vielleicht nur ganz kurz. Ich habe mal gesagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Aber eigentlich so geistlich, wenn ich geistlich sterbe, auch in dem Sinne, in dieser geistlichen Bedeutung, dann bin ich eigentlich in der rechten Weise für den Herrn, ihm zu dienen. Das hört sich so hochtrabend an. Aber wenn ich nichts von mir erwarte, sondern eigentlich alles vom Herrn, dann bin ich in der richtigen Weise, dass ich dem Herrn dienen kann. Ich kenne Prediger, habe das auch erlebt, und wir neigen alle dazu, dass wir stolz sind auf das, was wir alles so können. Wenn du dann so merkst, wenn die Leute einem zu Füßen liegen, ich habe das bei Brüdern erlebt, und dann habe ich gesagt, dann sind die in der größten Gefahr. Und genau das Problem hatte auch Simson. Er kannte seine Kraft. Und dann kommt das Philister über dir. Und dann hat er die Lieder, ein paar Mal hat er ihr nicht die Wahrheit gesagt. Und dann wird er müde. dann wird er müde, weil er immer in den Versuchungen irgendwann unterliegt. Und dann gibt er wirklich das Geheimnis seiner Kraftgrund, seiner Abhängigkeit. Und dann wird er die Haare abgeschnitten. Und dann hat er keine Kraft mehr. Und dann kommen wieder die Philister über dir, Simson. Und dann will er sich wieder rauswinden, wie immer. Und dann schafft er es nicht mehr. Das ist eine ganz tragische, tragische Geschichte. Weil es einfach die Geschichte ist von Christen, die unterliegen. Wir kennen, ich sage das mal so im übertragenen Sinn, Gläubigen allgemein kann man das sagen. Die einfach in der Versuchung unterliegen. Und dann wächst sein Haar wieder in der Gefangenschaft. Die Philister spielen, vergnügen sich auf Kosten des Mannes Gottes. Und dann sagt der Beter, der die Augen hatte ausgestochen bekommen, ein Bild auch davon, dass der Mann geistlich nichts sieht, dass er so schwach ist. Es ist oft ein Bild in der Bibel, wenn die Augen schwach werden, wie bei Jakob oder wie bei Isaak. Und dass man einfach eine Einsicht nicht mehr hat in die geistlichen Dinge. Und die hat er keine mehr. Aber er hat noch einen Willen, dem Herrn zu ehren. Und dann fasst er diese Säulen dort, wo die ganzen Philister oben drauf spielen. Und dann hat er wieder diese alte Kraft. Und in dieser Kraft, in seinem Tod, reißt er mehr Feinde mit sich als in seinem Leben. 3000. Ich glaube, einmal, wo er dann diesen Rinderknochen da hat, da hat er einmal 1000 erschlagen. Aber in seinem Tod schlägt er 3000 Feinde der Philister. Aber ein Eindruck wie die anderen Retter, das findet man bei Simson nicht. Es ist nicht so, dass sie so eine Befreiung erleben, die Israeliten, sondern als sie nämlich in der Situation war, wo die den Philister ausliefern bei dem Stamm Juda, da werden die Juden gefragt, hör mal, werdet ihr mich ausliefern? Wie heißt es da? Mal gucken, ob ich das finde. Und dann sagen sie ihm, hör mal, du weißt doch, dass die Philister über uns herrschen. Und damit dokumentieren, was ich eben schon gesagt habe, dokumentieren einfach der ganze Stamm Juda, eigentlich, dass diese Leute, diese gottlosen Leute mit diesen gottlosen Beweggründen, dass die das Sagen haben, dass die Richtung vorgeben. Und genau das ist die Zeit Simsons. Und damit kann man eigentlich sagen, endet eigentlich die ganze Richterzeit. Wenn man dann weiter bei Ruth lesen würde, da würde man eigentlich auch nicht die Richterzeit das Ende finden, sondern du musst eigentlich chronologisch weiterlesen bei 1. Samuel. So geht es eigentlich von der biblischen Chronologie weiter. Aber Kapitel 17 ist deshalb eine logische Fortsetzung dieses totalen Niedergangs, weil hier jetzt schon die Philister herrschen, wird jetzt hier eine Situation beschrieben, wo nämlich eine ganz schlimme Geschichte ist. Es ist kein König in Israel, wir hatten das eben zu Anfang schon mal erwähnt, im ersten Block. Jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Das wird jetzt viermal erwähnt. Und das ist ein Mann aus Ephraim und wir merken wieder Ephraim. Ja, wir haben schon zweimal Ephraim gesehen, das wird eigentlich immer schlechter. Der kauft mit verfluchtem Geld, wo man eigentlich einen Fluch drüber gemacht hatte, so steht es in Kapitel 17, kauft er einen eigenen Priester, nämlich einen Leviten. Jetzt zieht er an, statt dass der am Haus Gottes ist, da ein Silo, wo das Zelt war, zieht er rum und jeder kann sich seinen eigenen Priester machen. Ist eigentlich eine ganz schlimme Sache. Dass Leute heute auch in der Kirche Gottes, dass die da was sagen, zu sagen haben, die gröbsten Irrtümer bekennen, die man über die Heilige Schrift ausdrücken kann. Kannst du heute alles machen. Und solche Situationen haben wir eigentlich hier. Der möchte gerne den haben, diesen Leviten, der möchte, dass er eben zu einem Vater und Priester ist. Und da stellt er ein Götzenbild auf in Dan, das ist das ehemalige Laish. Das ist ganz im Norden, schon, glaube ich, heutiger Libanon, bin ich ganz sicher. Da oben ist es. Ja. Es gehört zu dem Land der Sidonier, wird übrigens in Gottes Wort berichtet. Und ich habe das jetzt hier ganz bewusst skizziert auf die Schnelle, weil ich sehe, wir müssen die Zeit ein bisschen im Auge halten, um einfach damit zu sagen, guck mal, das ist die Situation. Die Sidonier leben dort in Frieden und dann kommt der Stamm Dan, kommt dann auf. Und der Stamm Dan, der hat dann irgendwo mitbekommen, hier bei Micha, da gibt es einen eigenen Priester. Und dann wird er unter großer Drohung, wird der Priester dann mitgenommen und sagt, hör mal, ist doch viel besser, statt für einen einzigen Mann, ist doch, wenn du für den ganzen Stamm Priester bist. Also kommst du mit? Natürlich geht er mit. Und der Misha darf, zwar hat er das Geld für den Mann bezahlt, aber er darf froh sein, dass er sein Leben behält. Das sind raue Situationen, raue Sitten. Und dann gehen die da hoch, ziehen da hoch in, das, in diese Gegend der Sidonia. Sidon ist hier. Heutige Zafat, Tyros, Sidon ist hier oben. Und dort ist dieses Volk in Laris, was in Sicherheit wohnt. Das ganze Volk wird abgemetzelt, furchtbar geschlagen, zerstört, ermordet. Und dort wohnen dann diese Daniter in dieser Gegend. Man könnte fragen, ist das überhaupt noch Gottes Volk, was hier erscheint? Das ist eigentlich eine ganz, ganz schlimme Schilderung. Das ist Kapitel 17 und 18. Damit hört das eigentlich auf. Kapitel 18 wird dann gesagt, es ist kein König in Israel, jeder tat, was recht ist, steht da nicht, aber in den Tagen suchte sich der Stamm Daniter ein Erbteil. Und dann geht Kapitel 19, es ist in jedem Tag, es ist kein König in Israel war, da kommt ein levitischer Mann. Und dann Kapitel 19, 20, 21 ist eigentlich, kann man sagen, der moralische Tiefpunkt erreicht. Das ist ein Mann, der hat eine Nebenfrau und dann geht er, will sich die Nebenfrau wiederholen. Der kommt aus dem Gebirge Ephraim, interessanterweise, und nimmt eine Frau aus Bethlehem Juda und dann diese Nebenfrau, die hatte schon auch mal andere Männer gehabt, neben ihm her, und die will er wiederholen. Und dann geht er zu seinem Schwiegervater, da ist sie gerade. Und dann bleibt er über Nacht, dann bleibt er nochmal, dann bleibt er nochmal. Ein Mann mit kaum Rückgrat. So wird er uns auch vorgestellt. Moralisch kein Rückgrat richtig. Aber irgendwann geht er dann doch mit ihr los. Und das ist schon spät abends, als er losgeht, oder nachmittags. Und dann kommt er nach Gibea, was zu Saul gehört, was zu Benjamin gehört. Und dort sind ganz schlimme Männer. Das sind Männer, die ähnlich so in Sodom und Gomorra lebten. Ähnliche Kennzeichen. Und die wollen eigentlich den Mann haben, nicht die Frau. Homosexualität offensichtlich an der Tagesordnung. Und dann geht der Mann im Haus, der also die aufgenommen hat für die Nacht, der geht dann raus und sagt, hör mal, bitte macht das doch nicht bei dem Mann, ich gebe euch die Frau raus. Und dann wird die Frau die ganze Nacht vergewaltigt und morgen liegt sie vor der Tür und ist tot. Und dann nimmt dieser Mann, der Levit, geht dann die Frau, nimmt die mit, zerteilt die in 12 Stücke und sendet die an alle Stämme Israels. Dann ist die Aufregung riesig. Das ist religiöse Aufregung. Das hat nichts zu tun mit Empörung im göttlichen Sinn. Der gesamte Zustand ist so desolat, wenn man das in Kapitel 20, 21 dann liest, dann ziehen sie an, alle sind Israeliten sind da klar, hier muss gehandelt werden, Benjamin will das aber nicht und dann weiß man genau, okay, dann müssen wir gegen Benjamin in den Krieg ziehen. Und was ich zu Anfang schon mal sagte im ersten Block, wo zu Anfang noch man kämpfte gegen Feinde in diesem Land, kämpft man hier gegen einen ganzen Stamm. Und nur wirklich ein Eingreifen irgendwo noch in letzter Minute sorgt dafür, dass nicht der gesamte Stamm Benjamin ausgerottet wird. Das ist so eine traurige und erbärmliche Situation und Schilderung, dass man sagt, wie kann das sein? Das ist deshalb so, weil das bei uns Menschenherz ist. Die Bibel sagt, arglistig ist das Herz mehr als alles. Wer mag es kennen? Jeremia 17. Und wenn du Römer 3 liest, dann sagst du, das ist das Herz des Menschen. So verderbt ist es. Und dann aus so einem Stamm Benjamin kommt später ein Mann heraus, wo die dann noch so wie übrig gehalten werden und man gibt ihnen dann noch 400 Frauen, damit nicht der ganze Stamm Benjamin weggerafft wird. Und dann bleibt ein kleiner Stamm übrig, so ein paar Leute aus Benjamin, die sich dann wieder so aufbauen als Stamm. Und dann wird der erste König, der kommt aus Benjamin, mit Namen Saul. Aber ein viel größer als dieser Saul, wollte ich noch erzählen. Aus diesem Stamm Benjamin, der eigentlich so schlimm und so, ja, gottlos war, auch gehandelt hat und das gut geheißen hat, letztlich, was da in Gibea vor sich ging. Dieser Stamm Benjamin bringt einen Nachkommen hervor mit Namen Saul, Saulus, der dann später Paulus heißt. Das kann Gottes Gnade. Bei all dieser tiefsten, tiefen Not darf man nie vergessen, dass es nach außen in Gottes Volk Aber 1. Korinther 10 sagt, an den meisten derselben hatte Gott kein Wohlgefallen. Eine Beziehung mit Gott kann ich nur leben durch eine neue Geburt. Und das haben zum Beispiel Leute erlebt, die in den Tagen der Richter lebten. Und man kann das nicht glauben, wenn man das einfach sieht. Was hier, wann das geschehen ist, Kapitel 20, 21, das wird gar nicht erwähnt. Die Kapitel 17 bis 21 sind eigentlich so der moralische, logische Fortsetzung der Geschichte von Simson. Und in dieser kaputten Zeit könnte man fragen, kann ich überhaupt mit Gott leben? Auch in dieser kaputten Zeit, deshalb möchte ich damit gerne schließen. Da gibt es eine Zeit, als die Richter richteten, als Hungersnot da ist und man flieht sogar aus Gottes Volk weg. Man lässt alles liegen und haut ab. In fremdes Land, in das Land der Feinde, Moab. Die keinerlei Bezug haben irgendwo, weil die es nicht niemals neue Geburt erlebt haben. In solchen Umständen wird auf einmal eine Sehnsucht wach nach der Heimat. Nach dem Volk Gottes. Ich sage das mal so mit meinen Worten. Menschen bekehren sich. Erleben, Christus ist da. Und das kann Gott bewirken in den schlimmsten und den dunkelsten Situationen des Lebens. So ist Gott. Deshalb dürfen wir niemals Gott und seine Worte und seine Wege und seine Gnade außer Acht lassen. Bei all der Not. Mich hat das persönlich auch sehr berührt, wenn ich so den ganzen Richterbuch so in Gänze so nur stichprobenweise, so man kann das ja in der Kurzzeit der Zeit nicht alles einzeln auftreten, dass man einfach sich klar wird, vergiss nie, dass ein Gott, der letztlich alle Dinge in der Hand hat und der unendlich gnädig ist und der uns unendlich liebt. Bei all der Not, die das Volk Gottes erlebt, bei all der Not und des Versagens sogar, wo wir sagen würden, ey, das ist doch Bruder so und so, der macht das und das. Und das erleben wir auch heute, dass dann Leute auf einmal Wege gehen, wo du sagst, hat er das überhaupt je gehabt? Hat er wirklich das Heil wirklich gehabt? Wissen wir manchmal nicht mehr. Auch Simson handelt, wo wir denken manchmal, wie kann der das machen? Ein Mann mit solchen Qualitäten, dass wir uns einfach immer klar werden, wie stehe ich vor Gott? Das ist so die Zeit, 2. Timotheusbrief, dass wir uns auch klar werden, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Wenn du das erkannt hast, dass das nicht gut ist, was der Gideon macht, oder was der Jephthah nachher zum Schluss macht, oder was der Simson macht, du Mensch Gottes, Frau Gottes, egal, Bruder oder Schwester, fliehe das. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Liebe, Glaube und so weiter, mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Das gilt zu aller Zeit, in allen Situationen.